das ist halt schon krass, wenn man überlegt, wie wenig Leute man eigentlich wirklich erreichen muss mit dem richtigen Content auf LinkedIn, sodass es sich schon lohnen kann.
Am Anfang ist ja eine Riesenhürde da, erstmal zu sagen, boah, ich brauche irgendwie 3 Stunden für einen Post, der gut ist, weil ich weiß überhaupt gar nicht, wo ich anfangen soll. So, was würdest du da für Tipps mitgeben?
Gerade am Anfang zerbricht man sich halt einfach den Kopf, weil man irgendwie sagt, oh nee, jetzt der Post ist nicht gut genug oder der ist nicht gut geschrieben oder das Bild, ah, weiß ich nicht. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Revenue Marketing Real Talk Podcasts. Mathis und ich werden heute über das Thema LinkedIn Social Playbook im Jahr 2024 sprechen. Ich glaube, das ist ein Thema, das kann man fast nicht oft genug behandeln, tatsächlich, weil so viel sich immer wieder verändert auf einer Plattform wie LinkedIn, denn natürlich das mit Abstand relevanteste B2B-Netzwerk, das es gibt, dementsprechend immer viele neue Changes von der Plattform an sich selbst, neue Features, aber natürlich auch neue Plays, neue Nutzerverhalten, neue Dinge, die auch wirklich funktionieren, und da wollen wir heute mal ein bisschen einsteigen. Mats, ich habe gehört, das Thema vor allem auch für dich gerade super spannend, weil du auch intensiv am Vorbereiten bist für ein Webinar morgen. Erzähl doch mal, wie ist gerade dein, nee, gar nicht morgen, heute sogar, wie ist dein State of Being, wie geht's dir damit?
Ja, mir geht's gut, vielen Dank, Tim, freue mich auch auf die Folge und bin freudig, würde ich sagen. Also ich glaube, wir haben 300 Anmeldungen circa jetzt gerade und
sind schon über 300
ja,
jetzt.
Ja, müsste mega sein, ja. Und last time I checked und werden bestimmt noch ein bisschen mehr bis dahin. Meistens kommt kurzfristig nochmal was rein. Und ist super packed. Also wir haben extrem, würde ich sagen, praxisorientierten Content, war uns sehr, sehr wichtig, mit reingepackt. Ist ja mit Marvin von OMR Reviews, Shoutout an der Stelle. Wird, glaube ich, eine ziemlich runde Sache. Hier tatsächlich auch im Studio, also Yoyaba Studio. Wir bauen noch ein bisschen OMR.
Ah, Marvin kommt dann zu uns.
Ja, richtig. Wir bauen noch ein paar kleine Aufsteller für OMR auch drauf, cool, damit es nicht nur Yoyaba branded ist. Aber wird eine richtig, richtig gute Sache. Ich habe richtig Bock drauf und freue mich auf das Thema und bin dementsprechend tief auch für heute drin schon.
Ja. Ja, offensichtlich bei den Anmeldungen scheint es ja auch ein relevantes Thema zu sein für die B2B-Marketing-Leute im SaaS-Space. Also ich glaube, das ganze LinkedIn-Thema, Paid Social, aber nicht nur Paid, sondern auch generell Organic Social auf LinkedIn, wie man da irgendwie die neuen Strategien, Taktiken umsetzen kann, wird irgendwie zunehmend relevanter, auch für größere Companies. Eigentlich ist der Goldrausch ja schon wieder ein bisschen am Abnehmen, ne, was so Reichweite auch angeht. Also man sieht es auch sehr viel in Posts, ich selber auch, so in den letzten Monaten, dass immer wieder Leute sich beschweren, ey, was sag ich mit meinem Reach los? Ich habe viel weniger Reach als noch vor einem Jahr. Das merke ich schon auch selber tatsächlich. Also Posts, die mittlerweile auch 100 Likes irgendwie kriegen und 20 Kommentare, die hatten früher mal locker 12.000 bis 15.000 Reach und haben jetzt heute vielleicht 6.000 Reach, also schon die Hälfte. Und ich glaube, das erfahren viele gerade. Dementsprechend ist natürlich schwieriger geworden, quasi auch wirklich da zu wachsen auf der Plattform. Aber das ist natürlich auch der ganz natürliche Verlauf von einer Plattform, die eben erwachsen wird sozusagen, wo zunehmend mehr User auch auf die Plattform kommen, wo zunehmend mehr User auch wirklich täglich posten oder nicht täglich, generell regelmäßig posten. Und dementsprechend gibt es einfach mehr Nachfrage und dementsprechend muss natürlich LinkedIn dann die Reichweite einschränken eines jeden Einzelnen.
Ich habe dazu mal eine Frage, und zwar, wie ist das, also ich denke auch, dass ganz normales Reichweite da irgendwie mit der Zeit eingeschränkt wird. Du bist ja auch, wissen viele vielleicht gar nicht, aber du hast ja auch schon mal einen Fuß in oder einen Zeh vielleicht in das Instagram-Game gedippt in der Vergangenheit. Also warst da ja auch unterwegs, so ein bisschen Influencer-mäßig. Wie ist das eigentlich so vom Vergleich da?
Oh, da holst du jetzt aber ein Thema raus.
Aber wie
da ist jetzt aber ganz tief gegangen.
Für alle, die da mal in deiner Schublade, für alle, die mal was sehen wollen, mal bei Tim auf Instagram vorbeischauen. Nee, aber jetzt mal von.
Soll ich jetzt hier meinen Instagram-Tag eigentlich nennen? Oder lieber nicht, ist die Frage.
Kommt vielleicht dann am Ende nochmal in die Shownotes oder so. Für die, die wirklich wollen.
Ganz am Ende, also ihr müsst dranbleiben. Wenn ihr meinen Instagram-Tag wissen wollt, dann heute bis zum Ende dranbleiben.
Ganz heißes Profil. Aber wie ist es da mit der Reichweite? Also ist es so, dass du so viele Follower du hast, so viele Leute kannst du auch erreichen oder erreichst du da auch wesentlich mehr? Weil bei LinkedIn ist es ja schon so, wenn ich jetzt einen guten Post schreibe mit 2000 Follower, kann ich schon mal 10.000 Leute auch erreichen. Oder lass es 6.000 Leute sein. Aber ich sehe das immer eigentlich noch als recht positiv im Gesamtkontext von Social Media betrachtet.
Ja, Also ist es tatsächlich so, dass sowohl auf Instagram als auch auf LinkedIn mittlerweile hast du natürlich, wenn du sehr wenig Follower hast, trotzdem immer mehr Reach als Follower. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie nur 30 Follower oder Connections hast, dann hast du auf jeden Fall trotzdem ein paar hundert Leute, die du erreichst. Einfach weil LinkedIn dir da auch quasi oder generell Social Media Plattformen so ausgelegt sind, dass sie natürlich wollen, dass gerade Nutzer, die neu sind oder jetzt noch wenig gemacht haben, trotzdem motiviert bleiben. Es ist wie so ein Computerspiel fast schon. Und auf der Plattform verweilen und sehen, hey, ich kann hier mehrere hundert Leute erreichen, obwohl ich vielleicht nur 30 Connections habe. Ist ja schon krass. Da mache ich mal weiter. Aber irgendwann dreht sich das dann. Also ich habe jetzt irgendwie 18.000 Follower. Wäre schön, wenn ich mit jedem Post 18.000 Leute erreiche, ne? Das ist natürlich nicht der Case. Also meine Posts rangen gerade, ich würde sagen, so zwischen 6.000 und 12.000 Reach. Dann hatte ich jetzt letzte Woche einen mit fast 30.000 Reach. Das war der Post über unsere Vocation auf Sizilien. Was natürlich ein sehr persönliches, emotionales Topic ist, funktioniert halt irgendwie immer am besten. Und dementsprechend so einen Outlier, aber im Regelfall gerade bei fachlichem Content zwischen 6.000 und 12.000, also so die Hälfte von dem, was ich an Followern habe. Und ich glaube, das ist relativ normal. Ich glaube sogar, umso mehr Follower du hast, gibt ja Leute, die haben dann so wie Stephen Bartlett, der hat ja irgendwie 1,9 Millionen Follower. Also der erreicht sicherlich nicht 1,9 Millionen Leute pro Post. Das wäre komplett insane. Aber natürlich hat der mehrere tausend Likes dann oftmals auch pro Post. Also klar, schon so, umso mehr Follower du hast, desto mehr Leute erreichst, aber die Relativität nimmt dann schon ab mit zunehmender Followerschaft. Und auf Instagram ist es genauso, da ist sogar noch viel drastischer, weil natürlich Instagram noch eine viel erwachsenere Plattform ist mit viel mehr Nutzern als LinkedIn. Und dementsprechend hast du da, wenn du postest, fast gar keine Reichweite. Also wenn du dann den Post nicht pushst, und wenn du nicht, Instagram ist ja gerade so, dass Reels sehr, sehr gut funktionieren und du da natürlich auch viral gehen kannst, wenn du ein richtig gutes Reel baust, aber auch schwierig. Und wenn du aber ein normales Bild postest, ist ja super schwer, da wirklich an Reichweite auch
Ja,
zu gewinnen.
spannend. Also LinkedIn nach wie vor eigentlich immer noch, wenn vielleicht auch auf dem Weg zu weniger Reichweite, eigentlich immer noch eine gute Gleichung, oder? Gerade weil im B2B das auch so viel monetärer Wert irgendwie hinter dem einzelnen Impression, hinter der einzelnen Interaktion irgendwie ist. Also es ist so inhaltlich oft geladen, dass du, glaube ich, einfach da ja jeden Kopf, den du erreichst, dann auch wirklich deine Zielgruppe in deiner Zielgruppe stattfindet, wahnsinnig wertvoll ist, ne?
Das ist auch die große Power, denke ich, auf LinkedIn. Weil wenn du jetzt irgendwie eine B2C-Brand bist auf Instagram, dann geht es halt schon um die Masse, ne? Weil ein Käufer jetzt nicht wirklich einen großen Umsatz für dich verwirklichen kann. Auf LinkedIn, auf der anderen Seite, ist es so, bei mir zum Beispiel auch, wenn ich den einen CMO oder den einen VP Marketing erreiche, der dann von bei uns irgendwie einen großen Deal signed, im, weiß ich nicht, sechsstelligen Bereich beispielsweise, dann hat sich ein Post schon mehrfach gelohnt. Selbst wenn ich nur die eine relevante Person damit erreiche und damit irgendwie etwas initiiere. Und das ist halt schon krass, wenn man überlegt, wie wenig Leute man eigentlich wirklich erreichen muss mit dem richtigen Content auf LinkedIn, sodass es sich schon lohnen kann. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum jetzt so viele Leute, gerade im B2B-Space, die dann auch vielleicht so Mid-Market oder auch Up-Market, also noch mehr im Enterprise-Segment Unternehmen targetieren, den Wert dann auch sehen. Selbst wenn man vielleicht jetzt mit dem Post nur 1.000 Leute erreicht, ja gut, wenn aber 10 davon absolute Entscheider in meinem ICP sind, dann reicht es auch, wenn ich nur 10 Leute erreiche, beispielsweise, und die dann unsere neue Case Study zum Beispiel sehen oder unsere neue Website oder was auch immer es ist.
Ja, voll. Und deswegen sprechen wir, glaube ich, heute auch nochmal über das Thema Playbook, weil auch da ist gar nicht so sicher, was funktioniert eigentlich gerade super gut. Der Zeitaufwand, einen fachlich hochwertigen Post zu schreiben, ist oft sehr, sehr groß, vielleicht auch höher als, also das ist die andere Seite davon, oder? Es ist auch höher oder es ist schwieriger, einen super detaillierten Post zu schreiben darüber, wie man ein System aufbaut um XY ein Problem zu lösen, als ein kurzes Reel zu machen, wenn man gerade am Feiern ist, so. Und auf der anderen Seite gibt es auch oft dieses Thema, wir haben es schon mal in einer Podcast-Folge auch behandelt, dass LinkedIn-Ads anscheinend immer teurer werden und man neue Wege finden muss, vielleicht auch LinkedIn-Ads zu bespielen oder auch einzusetzen, um kosteneffizient auf der Plattform unterwegs zu sein. Und ich würde aber gerne zu Beginn mal wirklich auf den organischen Part auch nochmal kurz den Fokus legen und lassen, weil ich glaube, ein organisches Fundament so als Content-Strategie auf LinkedIn ist einfach wahnsinnig wertvoll, weil es eben kein Ad-Spend benötigt. Ist natürlich auch, hat auch Nachteile, ist jetzt nicht super skalierbar. Du brauchst halt sehr viel Geduld, du musst viele Ressourcen da drauf auch geben. Aber wenn man das eben dann auch macht und frei schaufelt, sind die Effekte eigentlich sehr, sehr gut, gerade für den Start, wenn man LinkedIn als Plattform irgendwie aufschlüsseln möchte fürs Unternehmen, das als Kanal etablieren möchte. Und da würde ich dich mal fragen, was wäre so deine Herangehensweise, wenn du von Scratch jetzt eine organische Strategie für uns jetzt als Ojava bauen müsstest?
Ja, also ich glaube, es ist immer noch wichtiger, gerade wenn man neu anfängt, dass wirklich Personal Brands anfangen zu posten, als dass man jetzt eine große Strategie für die Company Page baut. Weil du einfach mit persönlichen Accounts immer noch wesentlich mehr Reichweite hast als mit dem Unternehmensprofil und Leute einfach mehr Vertrauen schneller gewinnen, weil wir sprechen und vertrauen lieber tatsächlich anderen Menschen als irgendwelchen Logos. Und dementsprechend macht es mehr Sinn, mit den Personal Brands zu starten und da natürlich auch am Anfang, gerade wenn es jetzt sich um ein Startup handelt oder um jetzt ein neueres Unternehmen quasi, dass dann die Founder-Brands starten oder eine der Founder-Brands, weil man natürlich sehr gerne einfach die Founder-Story liest und konsumiert auf LinkedIn. Das ist einfach so. Dann würde ich aber schon gucken, dass ich relativ schnell auch weitere wirkliche Experten gewinne, weil Leute, die halt sehr, sehr tiefen fachlichen Content posten, einfach nochmal sehr, sehr stark Vertrauen gewinnen können über auch die Qualität des Produkts oder des Professional Services. Also wir sind ja sehr fokussiert darauf, wirklich Content zu posten, der sehr qualitativ hochwertig ist und tatsächlich Probleme löst von unserer Zielgruppen und deren Fragen, die sie halt wirklich so im alltäglichen Leben haben, mit konkreten Antworten dabei unterstützt. Und das quasi wird dann von den Leuten gedanklich eben, da passiert dann eine Transferleistung, hey, die haben so qualitative Posts, das muss ja dann auch auf die Dienstleistung zurückzuführen sein. Also deren Dienstleistung muss ja dann in einer ähnlichen oder entsprechenden Qualität auch sein. Und wenn das natürlich auch bei B2B-SaaS-Companies so ist, also es gibt halt Unternehmen, wer mir aktuell extrem auffällt, ist der Founder von Retention.com, der macht mega guten Content. Ich weiß nicht, ob du den auch mal gesehen hast. Die haben eine Software für E-Commerce-Unternehmen, machen irgendwie über 20 Millionen ARR schon, also sehr erfolgreich. Der Founder postet aber, glaube ich, täglich selber auf LinkedIn. Also er hat sogar gesagt, dass er am Anfang einen Ghostwriter hatte, mittlerweile aber komplett jeden Post selber schreibt. Und wenn ein Founder von einer über 20 Millionen ARR-Company die Zeit hat, jeden Tag auf LinkedIn zu posten, then what is your excuse? So. Also da gibt es einfach keine Ausrede mehr. Und es gibt doch natürlich auch andere Founder, die wahrscheinlich noch eine größere Company haben, die posten. Aber worauf ich zurück will, ist, dass eben dieser Founder von Retention.com so starke Praxisbeispiele, ich habe heute Morgen erst einen Post gelesen, wo er geschrieben hat, hey, mein Top-Sales-Rep hat irgendwie gestern 4 High-Quality-Meetings gebucht und so ist er vorgegangen und hat dann halt ganz konkret so eine Taktik geleakt, wo dann die eigene Software quasi ein Teil davon war, dass der Rep quasi die eigene Software genutzt hat, um dann eben diese 4 Meetings zu legen. Und da dachte ich mir, ey, das ist so geil, weil der hat 0 Sales gemacht für das eigene Produkt oder die eigene Software und einfach nur kompletten Mehrwert gedroppt, wie man eben heutzutage wirklich Intent-based, manche nennen es auch Inbound-Intent-Outreach, also quasi, dass du erst irgendeinen Inbound-Intent hast, beispielsweise jemand registriert sich für ein Event oder schaut deine Pricing-Page an oder irgendwie sowas oder liked deinen Post. Ist ja ein Inbound-Intent, also ein Zeichen, wo jemand auf dich eher zugeht von deiner Zielgruppe und du dann den Outreach sehr, sehr spezifisch machst. Zum Beispiel, hey, ich habe gesehen, du hast dich für das Event registriert, würde mich mega freuen, deine Probleme in dem Bereich davor nochmal zu hören, wie auch immer. Und das hat der halt gemacht und da hat er halt die eigene Software genutzt. Und es ist halt mega der smarte Play, wo sich Leute denken, ey, geil, das sollten wir auch mal machen, aber wir haben keine Software wie diese, vielleicht sollte ich mir die mal anschauen. Und das zeigt halt für mich quasi auch nochmal sehr, sehr stark, was so eigentlich die beste Art und Weise ist, wie LinkedIn genutzt werden kann. Gerade wenn man jetzt auch sich in einer B2B-SaaS-Company auch befindet, dass man eben wirklich sich überlegt, wie kann ich, ohne jetzt direkt immer mein Produkt zu verkaufen, mein Produkt eigentlich so smart in mein Content einbauen, dass es gar nicht auffällt, dass ich eigentlich mein eigenes Produkt gerade vermarkte. Weil das, was im Fokus steht, ist der absolute Mehrwert. Eine neue Strategie, eine neue Taktik oder irgendwas dergleichen, was wirklich auch weiterhilft.
Ja.
Und das finde ich mega stark, wie der das macht.
Ja, ein weiteres Beispiel hier, super cooles Beispiel meiner Meinung nach auch, ist Ahrefs aus dem SEO-Bereich, ist ein Tool. Was die gemacht haben, gar nicht über Social Media, aber für jeden, der sich das mal anschauen möchte, auf der Search-Seite, haben die wirklich einzigartig umgesetzt, meiner Meinung nach, ist, im SEO-Bereich hast du halt so viele so kleine Probleme, hey, wie fixe ich diesen kleinen Fehler in der Robots.txt oder wie finde ich heraus, welche Keywords irgendwie eine gute Schnittstelle haben zwischen hohem Suchvolumen, aber irgendwie auch nicht so viel Competition auf in den Suchergebnissen etc. Und die haben diese ganzen kleinen Fragen, da gibt es wirklich hunderte von in dem Bereich, halt gesammelt und haben zu jedem Einzelnen quasi einen Artikel geschrieben. Und innerhalb des Artikels ist natürlich immer mit Screenshots dann eine klare Anleitung, wie du es in Ahrefs selbst umsetzt. Und dadurch kommst du wirklich mit diesem einen Problem. Und die Antwort ist natürlich immer, du musst es in Ahrefs machen. Aber wir zeigen dir auch ganz genau, wie es funktioniert, weil es halt ein Tool mit vielen verschiedenen Funktionalitäten ist. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, auch ein geiles Retention-Play, weil jetzt auf einmal Leute, die das Tool schon haben, neue Möglichkeiten entdecken, das Tool auch zu verwenden. Und ich glaube, das kann man auch gut auf LinkedIn übertragen. Es ist ja nicht nur so, dass derjenige jetzt neue Interessenten damit irgendwie unlockt, sondern auch bestehende Nutzer des Tools verstehen, ah, das ist auch noch eine Art und Weise, wie ich das verwenden kann. Und das ist so, so stark, denke ich, weil du so, selbst wenn du jetzt nicht die LinkedIn-Anfrage danach kriegst mit, hey, wir müssen unbedingt mal sprechen, ich brauche eine Demo, kann es trotzdem sein, dass du einen riesen Impact hast bei jemandem, der vielleicht gerade überlegt, brauche ich das Tool in 6 Monaten noch immer oder nicht? Und das finde ich sehr, sehr stark da auch als weiteres Beispiel, weil Retention auch so, so wichtig ist einfach für Wachstum nebst dem New Business. Und trotzdem stellt sich, finde ich, die Frage, du sagst ganz pauschal, ja, wenn jetzt jemand, der 20 Millionen ARR macht als Founder, dann und wenn der jeden Tag posten kann, so wo ist dann die Excuse, sehe ich den Punkt, ist, glaube ich, in der Praxis für viele trotzdem schwer umzusetzen. Und da frage ich dich, was ist so der beste Weg, damit zu starten? Weil ganz kurz noch, ich glaube, wenn man einmal so die ersten Fortschritte macht und die Power sieht und auch ein Gespür dafür entwickelt, was kommt eigentlich gut an, wie muss ich mein Content gestalten und schreiben, dann wird es auch leichter, Zeit drauf zu werfen. Dann werde ich aber auch schneller einen guten Post zu schreiben. Am Anfang ist ja eine riesen Hürde da, erstmal zu sagen, boah, ich brauche irgendwie 3 Stunden für einen Post, der gut ist, weil ich weiß überhaupt gar nicht, wo ich anfangen soll. So, was würdest du da für Tipps mitgeben?
Done is better than perfect. Also ich glaube, gerade am Anfang zerbricht man sich halt einfach den Kopf, weil man irgendwie sagt, oh nee, jetzt der Post ist nicht gut genug oder der ist nicht gut geschrieben oder das Bild, ah, weiß ich nicht. Oder was denken die Leute, wenn die das sehen? Oder kommt es überhaupt gut an? So, man macht sich 1000 Gedanken, die nichts mit der Realität zu tun haben. Ne? Also, man redet sich 1000 Gründe ein, warum man das jetzt doch nicht posten sollte. Was denn passieren könnte, hätte Fahrradkette. Aber am Ende des Tages ist es halt nichts davon in der Realität so. Und ich glaube, gerade am Anfang muss man einfach nur starten und sich damit abfinden, dass vielleicht die ersten 100 Posts scheiße werden. Aber dein 101. Post kann niemals geil werden, wenn du gar nicht erst den ersten Post postest und schreibst. Mhm. Deswegen, bei allen Dingen im Leben, wenn man was neu macht, es gibt, glaube ich, keine Person, die was zum ersten Mal macht und direkt danach sich denkt, boah, das war jetzt richtig gut. Also sicherlich war unsere erste Podcast-Folge lange nicht die beste. Ne? Also sicherlich war meine erste Keynote, die ich gehalten habe, richtig scheiße. So. Und sicherlich wird dein erster LinkedIn-Post auch richtig scheiße, aber das ist auch okay. Ne? Aber dadurch startest du und fängst mal damit an. Und ich glaube, das ist erstmal natürlich ein riesen Mindset-Thema, um dann einfach mal loszulegen. Und dann habe ich gemerkt, oder was ich mich auch frage, und das finde ich wirklich krass, ist, warum schaffen es so viele CEOs von amerikanischen B2B-SaaS-Companies so frequentiert hochqualitativen Content zu posten, und fast niemand im deutschsprachigen Raum, der jetzt C-Level ist, einer B2B-SaaS-Company, mir fällt gerade auf die Schnelle nicht eine Person ein, und das ist wirklich eigentlich sehr, sehr frustrierend im deutschsprachigen Raum, der das Game wirklich auf einem hochqualitativen Top-Level auch abliefert. Fällt mir nicht eine Person ein. Mir fallen lediglich ein paar Leute ein, wie im E-Commerce, Johannes Kliesch, kennt sicherlich jeder, macht das natürlich sehr, sehr gut. Dann Christoph Zöller, Kunde von uns, der Founder von Instafo. Der macht es tatsächlich, also ist jetzt nicht ein SaaS-Modell, aber auf jeden Fall eine Software-Company, quasi für Recruiting, also um Tech-Talente auch zu finden. Der macht es auch sehr, sehr gut, auch sehr qualitativ hochwertigen Content und auch sehr frequentiert. Aber ansonsten fällt mir jetzt auf die Schnelle niemand wirklich ein, der jetzt auch nochmal eine größere, also wenn ich jetzt so Richtung 20 Millionen ARR und darüber hinaus vielleicht Richtung 50 Millionen ARR denke, gibt es einfach niemand im deutschsprachigen Raum. Und ich glaube, das liegt einfach auch stark damit zusammen, dass wir Deutsche nochmal ein anderes Verhältnis auch haben zu Social Media und auch quasi den positiven, oder ich glaube, viele C-Level in größeren Unternehmen denken so, ja, Social Media, das hat nichts mit richtigem Business zu tun. Oder auch LinkedIn hat jetzt nichts mit richtigem Business zu tun, sozusagen. Und da ist einfach das Wissen noch nicht wirklich da, was für einen Riesenhebel du damit eigentlich hast. Und ich glaube, wenn da mal mehr Aufklärung noch, oder es ist ja auch nicht so, dass nicht viele Leute Aufklärung leisten, aber irgendwie, weiß ich nicht, ist es noch nicht so richtig angekommen, auch in den Anführungsstrichen oberen Etagen, was eigentlich wirklich der Impact davon ist, den du haben kannst. Und ich glaube, den Impact, den du haben kannst, den sehen wir aus den Top-Beispielen aus den USA, wie zum Beispiel Retention, vorhin genannt, aber auch Cognizant, ist jetzt nicht USA, sondern UK, aber auch englischsprachig. Hockeystack kennt fast jeder, ist eine super kleine Firma, aber die übernehmen komplett LinkedIn, weil halt fast alle einfach regelmäßig auf LinkedIn posten. Das ist insane. Die haben wahrscheinlich den Hauptteil ihrer Firma über LinkedIn aufgebaut, sind wahrscheinlich über ihren LinkedIn-Content auch in den YC-Accelerator, also Y-Combinator-Accelerator reingekommen und haben so die besten Leute im Feld einfach für sich jetzt auch gewinnen können. Nicht nur als Advisor, auch als Mitarbeiter. Also total verrückt. Klari natürlich nach wie vor Top-Beispiel. Der CEO postet schon seit längerem einfach regelmäßig und ja, das ist schon sehr, sehr auffällig und ich glaube, die Leute haben halt vor allem auch verstanden, was für einen großen Impact man hat und auch gerade, was es dir selber als CEO bringt, wenn du so nah auch einfach an deiner Zielgruppe die ganze Zeit bist. Wenn du dir die ganze Zeit überlegen musst, was beschäftigt eigentlich meine Zielgruppe gerade und auch mit denen interagierst in den Kommentaren, wenn du siehst, was sie kommentieren, was sie noch für Fragen stellen, weil es gibt dir so viel Inspiration für dein eigenes Produkt, für dein eigenes Marketing, also mir zum Beispiel, ich ziehe eigentlich fast die ganze Inspiration und auch das Wissen vom Markt über mein Content und auch die Interaktion von meinem Content, über das Feedback von dem Content, über dann die Konversation, die dadurch entsteht, natürlich One-to-Many, also in den Kommentarboxen, aber auch One-to-One, natürlich gehe ich dann mal tiefer rein mit verschiedenen Leuten und gehe nochmal konkreter in das Thema ein, so lerne ich einfach. Und ich glaube, das hat uns sehr, sehr stark dabei geholfen, einfach die Strategic Narrative zu finden, die wir heute haben, die Positionierung und einfach den eigenen Weg, den wir einschlagen, weil wir einfach die ganze Zeit, seit 4 Jahren, so nah an unserer Zielgruppe sind und dadurch lernen können. Natürlich hat das auch einen schönen Effekt auf Revenue, also keine Frage. Oder auch über Brand, also ich meine die Brand, die du einfach aufbaust, wenn du immer lieferst, immer Mehrwert lieferst, das ist einfach krass. Und ja, was denkst du, warum ist das so? Warum gibt es da so ein großes Gap zwischen den Top-Playern in den USA und hier in DACH?
Ja, ich glaube auch, also meine Hypothese wäre auch auf dem kulturellen Thema, auch nicht nur das Thema irgendwie Social Media so stiefmütterlich behandeln, sondern auch tatsächlich so, wie wir damit umgegangen, sichtbar zu sein, auch Erfolg zu zeigen, habe ich das Gefühl, oder das ist das, was ich höre, ohne jetzt irgendwie ein Experte für amerikanische Kultur zu sein, aber es halt wesentlich normaler ist, auch einfach sich zu zeigen, so auch sichtbar zu sein, auch in einem normalen sozialen Kontext, wenn ich jetzt irgendwo in einem Stadion bin und ich stelle halt sicher, dass ich irgendwie der Lauteste bin, der mein Team anfeuert irgendwie. Also das wird als was Positives, als was, ich pushe mich und ich pushe damit auch andere gesehen. Und da sind, glaube ich, weniger Ängste dadurch einfach auch vorhanden, oder wäre meine Vermutung in Bezug auf, ja, was denken jetzt andere, oder ist es wirklich nur positiv, was ich da jetzt auch an Feedback bekriege? Also dieser Sicherheitsgedanke da drin ist, glaube ich, einfach ein bisschen losgelöster. Und ich kann mir vorstellen, dass dadurch auch natürlich gerade Content erschaffen wird, der einen viel stärkeren Point of View hat, weil nicht dieses reingewaschene Content, der muss aber auch allen, jedem, der den Content liest, auch gefallen. Das gibt es da, glaube ich, ein bisschen weniger vielleicht, wäre auch meine Vermutung. Und dadurch sind auch viele schon länger dabei. Das heißt, umso länger du dabei bist, desto besseren Content wirst du einfach machen. Du verstehst einfach ganz genau irgendwann, welches Messaging, aber auch welche Art von Content am besten funktioniert und resoniert. Und ich glaube, das ist halt auch super, super spannend zu beobachten. Während du am Anfang 3 Stunden für einen Post brauchst und es super anstrengend ist für dich, hinten raus bist du vielleicht in der Lage, in 10, 15 Minuten, weil textlich ist es ja nicht viel Volumen, was du da unterschreiben musst, wirklich in 10, 15 Minuten ein Key Insight so präzise, so genau wirklich zu treffen und auf die Straße zu bringen, dass du mit sehr wenig zeitlichen Aufwand auch einen riesen Impact haben kannst. Und ich glaube, wenn du da einmal hinkommst, dass du diesen Skill für dich selber aufgebaut hast oder ein System gefunden hast, was für dich funktioniert, dann ist der Hebel halt riesig, riesig groß. Aber dahin zu kommen, ist halt eine Journey, die vielleicht auch ein bisschen holprig und stolprig ist und auch nicht gut vorhersehbar ist. Und ich glaube, das hält viele auch davon ab, überhaupt mal zu starten. Wir haben jetzt viel auch über den organischen Teil gesprochen. Der Pay-Teil ist, denke ich, dennoch wichtig, weil um wirklich auch eine gute Skalierbarkeit reinzukriegen und dann noch zu schauen, okay, wie können wir den Content irgendwie gut hebeln, den wir haben, ich glaube, da ist LinkedIn auch auf einem starken Weg, das viel, viel mehr miteinander zu verknüpfen und zu enablen. Und ein neuer Ad-Format, der jetzt ja vor ein paar Monaten, ist jetzt mittlerweile schon her, gelauncht wurde, sind ja die Thought Leadership Ads. Wir haben sie auch schon ein paar Mal hier im Podcast thematisiert. Und was du halt sehr, sehr leicht machen kannst, ohne ein Budget von 100.000 im Monat für LinkedIn zu haben, ohne irgendwie super massiv investieren zu müssen, ist halt zumindest mal anzufangen und zu sagen, wir nehmen mal die besten Posts, also vielleicht haben wir 2 bis 4 Posts pro Woche von meinetwegen unserem Founder, und dann nehmen wir mal die besten aus den letzten 3 Monaten und wir boosten mal 3, 4, 5 Posts über Thought Leadership Ads und gucken mal, was performt da eigentlich am besten aus einer Ad-Perspektive. Und wie gesagt, kannst du mit wenig Ad-Spend eigentlich schon ganz gut machen. Du brauchst keinen riesigen Creative-Aufwand dafür. Und die Reichweite ist halt viel, viel stärker nochmal dann über Paid und wird auch leicht eingekauft dadurch, dass das Ad-Format Thought Leadership Ads auch einfach so attraktiv irgendwie ist und so konsumfreudig auch irgendwie ist, weil es halt eben von dem einzelnen Profil gesponsert wird, von dem privaten Profil und nicht von der Company-Page. So, ich glaube, das ist die eine Komponente. Was du dann noch machen kannst, um dem quasi noch ein Upgrade zu geben, ist, du guckst jetzt nach einem längeren Zeithorizont, welche Videos haben eigentlich in den Ads gut performt und wie recyceln wir die Ads in weitere Marketing-Aktivitäten und Maßnahmen oder auch vor allem weitere Formate. Weil es ist natürlich klar, du willst nicht immer die gleichen 3 Videos zum 50. Mal auch einer Audience zeigen, aber du hast jetzt rausgefunden, welche Themen eigentlich wirklich gut resonieren. Und jetzt kannst du eine Hypothese aufstellen. Warum hat dieses eine Video so gut performt? Ist es, weil wir in dem Video über Benchmarks sprechen? Ist es, weil wir in dem Video den Pain einfach mega gut rauskristallisiert haben? Was ist der Grund? Und jetzt hast du vielleicht deine 3, 4 Hypothesen pro Video, warum das so durch die Decke gegangen ist. Und daraus kannst du jetzt richtig coole Image-Ads machen, Karussell-Ads machen, was auch immer. Da kannst du super kreativ werden, wie du das jetzt darstellst, ob du da nochmal tiefer reingehst, nochmal mehr Recherche betreibst zu dem Thema und wie du den Content noch aufbereiten kannst, um dann eine richtig coole Ad-Strecke auch auf LinkedIn zu bauen und so das Thema auch Stück für Stück aufzubauen, immer mit der Sicherheit, genau den Content nur weiter zu intensivieren und zu promoten, der auch wirklich richtig gut funktioniert. Und ich glaube, das so von Step by Step mal aufzubauen, machen wenige, und viele haben so diesen Approach, wir müssen jetzt unser ganzes Geld da reinstecken und quasi unser ganzen, also alles gegen die Wand werfen und einfach gucken, was kleben bleibt, so ungefähr. Und das ist halt super ineffizient, und die meisten Marketingbudgets lassen das heutzutage einfach nicht mehr zu.
Ja, ich finde es auch eine schöne Herangehensweise, einfach erstmal organisch zu testen. Was kommt eigentlich bei meiner Zielgruppe am besten an, und dann nach und nach quasi die Budgettöpfe dann auch quasi zu öffnen, um dann qualitativ hochwertigeren Content zu erstellen. Ist ja auch ähnlich mit, bevor man jetzt eine riesige Videokampagne irgendwie erstellt und eine Produktion hat, die irgendwie in einem 6- bis 7-stelligen Bereich budgettechnisch befindet, dass man vielleicht erstmal sich einfach nur mit der genau gleichen Message und dem gleichen Narrativ, den gleichen Painpoint, so wie wir jetzt vor die Kamera sitzen und einfach so ein Video aufnimmt, was 0 Euro kostet oder nahezu 0 Euro, und erstmal guckt, ist das denn was mit meiner Audience resoniert, und dann quasi das qualitative Upgrade fährt. Und genau so hast du es jetzt ja auch beschrieben, bevor man jetzt irgendwie große Kampagnen aufbereitet und produziert oder Image-Ads gestaltet, dass man auch erst organisch antestet, was wirklich ankommt und dann da mehr reingeht, auch mit Ad-Spend. Was sind denn so die Dinge, die du in letzter Zeit so auf LinkedIn beobachtet hast von so führenden Companies, die wirklich nochmal für dich neu waren, wo du gesagt hast, ey, das ist echt richtig smart, so wie die das jetzt umgesetzt haben. Vielleicht gerade auch in Richtung, weil das, was jetzt ja auch viele machen, ist so mit externen B2B-Thought-Leadern auch zu arbeiten. Hast du da irgendwelche Sachen, die dir aufgefallen sind, wo du sagst, ey, das ist auf jeden Fall was 2024 richtig relevant wird und was gerade auch schon die ersten umsetzen?
Ich denke, ein Thema hast du gerade schon angesprochen, dieses Creator Economy-Thema im B2B wird einfach immer relevanter. Es gibt immer mehr Creator auch auf der Plattform LinkedIn, die speziell auf B2B ausgelegt sind. Und was ich einfach super viel auch da direkt im amerikanischen Raum, in Deutschland eigentlich auch gar nicht sehe, ist halt so Content-Kollaborationen, also wirklich zu schauen, du hast jemanden, der schon für ein gewisses Thema bekannt ist und den featurest du einfach in deinem Content. Entweder der macht eine eigene Content-Series, dass er irgendwie eine 3-4 Ads aufnimmt für dich oder ein paar Postings oder du bist halt auch im gleichen Content-Piece einfach zu sehen und nutzt deswegen diese Audience, die derjenige schon aufgebaut hat, auch dafür. Und ich glaube, da kann man auch gerne einen kleinen Obolus für bezahlen, weil das lohnt sich einfach wahnsinnig, weil jeder, der diese Person feiert, wird sich das dann auch anschauen, wird da Interesse dran haben und wird dann auch das feiern, wie das umgesetzt wird, weil im besten Fall lässt man da natürlich auch Freiraum dem Creator, das so umzusetzen, wie er oder sie sich das vorstellt und wie sie und oder er auch dann die Followership im ersten Schritt aufgebaut haben. Ich glaube, das ist ein ganz großes Thema, so Content Collaboration, allgemein Content Qualität ist ein super wichtiges Thema nach wie vor. Ich sehe aber auch, und das muss man wirklich nach wie vor sagen, das ist eigentlich eine super gute Position für alle B2B-Marketer, dass der grundsätzliche Standard, also die durchschnittliche Qualität der Ads und Kampagnen halt wahnsinnig schlecht ist nach wie vor. Tatsächlich auch sowohl im amerikanischen als auch im deutschen Bereich. Das heißt, wir sehen ganz oft Ads, die einfach durch viel zu viele Hände gelaufen sind. Ganz oft Ads, die sehr, sehr gezwungen wirken. Auch gezwungen wirken im Sinne von, die müssen ein ganz klares Outcome in der Ad erzeugen. Und dadurch, dass du halt nicht diese diesen einen Creator hast, der irgendwie sein eigenes Ding da produziert und seinen eigenen Content produziert und den nach außen trägt und das ist erfolgreich, sondern dass du fünf Leute hast, die auf das gleiche Ding gucken, wird es, glaube ich, so schwer, so richtig authentischen Content zu machen, weil der ist dann halt nicht authentisch von irgendeiner der fünf Personen, sondern ist halt so ein Sammelsurium und wer soll sich da wiederfinden? Und deswegen alles, was so wirklich qualitativ von, am besten von einem direkten Creative-Strategen mit Freiheit umgesetzt werden darf und nicht gezwungenermaßen darauf abzielen muss, ein White-Paper-Download zu erzwingen oder eine direkte Conversion zu erzwingen oder ein hartes Ziel irgendwie zu verfolgen, sondern einfach für den Mehrwert und für die Kreativität selbst leben darf. Immer wenn ich so eine Kampagne sehe, sticht die massiv heraus und ich denke mir direkt, wow, das gucke ich mir gerne an. Natürlich für mich als Marketer, als Inspo, aber auch wenn es Themen sind, die mich interessieren, ist es das eheste und erste, wo ich mich dann auch von Ads, als jemand, der den ganzen Tag mit Ads zu tun hat, dann trotzdem auch hinreißen lasse, zu mir das Ganze mal genauer anzuschauen.
Ja, mega spannend. Also ich glaube, das ist ja auch wieder dieser Gedanke, ne, alles immer direkt an Conversions messen zu müssen im Marketing, der halt da irgendwie hinderlich für ist, um wirklich kreative, geile Kampagnen dann auch entstehen zu lassen und vielmehr einfach den Trust zu haben, dass wenn man jetzt das nicht an harte Conversions irgendwie knüpft oder auch Ziele, dass die Creator dann ihren eigenen Weg auch finden und viel, 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 viel besseren Content noch posten, wenn sie da einfach viel mehr Freiraum haben. Aber das geht halt auch dann nur, wenn es nicht an diese KPIs jetzt so direkt irgendwie geknüpft ist. Super, super spannender Gedanke. Vielen Dank. Ich glaube, das war eine gute Folge heute über das Thema. Werden wir sicherlich nochmal aufgreifen. Wenn ihr noch Fragen habt, gerne in die Kommentare, wie immer. Und natürlich nicht vergessen, unseren Podcast zu abonnieren, sodass ihr da auch immer auf dem Laufenden bleibt. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge, dass ihr direkt eine Notification bekommt auf euer Handy, um die Ersten zu sein, die Folge hören zu können. Und an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Hat uns mega Spaß gemacht, mir zumindest. Ich weiß nicht, was bei dir war, Matze, aber war eine gute Sache, ein guter Talk. Und dann wünsche ich dir viel Erfolg nachher bei deinem Webinar mit OMR. Und ja, ihr da draußen, bis zum nächsten
Bis
Mal.
dann, ciao.
Ciao.